HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. Wie sollen wir mehr Energie sparen? Diese Frage beschäftigt uns ja schon seit Wochen und Monaten. Und der Chef einer Supermarktkette hat jetzt dazu eine ganz eigene Idee. Nur noch bis 20 Uhr einkaufen. So lautet der Vorschlag vom Chef des Lebensmittelhändlers Tegut. Das heißt, die Öffnungszeiten für Supermärkte sollen demnach gesetzlich verkürzt werden, damit Energie eingespart werden kann. Doch was halten die Verbraucher gerade bei uns in Hessen von dieser Idee? Denn viele Läden machen bei uns ja zum Teil erst um 22 Uhr oder gar um Mitternacht zu. HR-Inforeporter Daniel Kätner ist dieser Frage nachgegangen.
Einkaufen nur noch bis 20 Uhr. Was in anderen Bundesländern wie etwa Bayern seit langem Alltag ist, könnte nun auch in Hessen bevorstehen. Zumindest wenn es nach dem Willen von Thomas Gutballett, dem Chef von Tegut, geht. Um Energie zu sparen, hält er es für sinnvoll, die Ladenöffnungszeiten vorübergehend gesetzlich zu kürzen.
Meine Forderung war einfach, das mit ins Kalkül einzunehmen. Ich kann überlegen, dass ich Unternehmen, die wichtig sind für den Export oder die Versorgung der Bevölkerung, denen das Gas abzuschalten, wenn das Gas eng wird. Ich kann aber auch überlegen, ob ich 2 Stunden früher den Laden schließe, was wahrscheinlich für alle Beteiligten der weniger gravierende Teil von Einschränkungen wäre. Und insofern finde ich einfach, muss es mit diskutiert werden.
Doch was sagen überhaupt die Verbraucher zu kürzeren Ladenöffnungszeiten? Ich bin auf einem Supermarktparkplatz in Fulda unterwegs und frage nach.
Ich finde die Idee super, weil man könnte einen Beitrag leisten, der momentan in aller Munde ist.
Ich denke auch, dass nach 20 Uhr der Umsatz sehr zurückgeht, dass der Umsatz das nicht mehr rechtfertigt, so lange aufzuhaben.
Mit 20 Uhr hätte ich kein Problem. 18 Uhr fände ich nicht gut, aber 20 Uhr ist problemlos möglich.
Tegut-Chef Thomas Gutballett hat sich bereits in einem Brief an die Bundesländer gewandt, doch bisher keine Reaktion. Wir konfrontieren den hessischen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir in Wiesbaden. Schriftlich heißt es auf HR-Nachfrage:
Die Unternehmen kennen ihre Energierechnung am besten und wissen, wo sie am meisten einsparen können. Darum sehen wir hier keinen Änderungsbedarf.
Es geht aber nicht nur ums Energiesparen, sagt Thomas Gutballett. Kürzere Ladenöffnungszeiten würden auch das Personal entlasten und die Branche wieder attraktiver machen. Auch Marcel Schäuble von der Gewerkschaft Verdi begrüßt den Vorschlag.
Wir sehen das vor allem aus dem Blickwinkel der Situation der Beschäftigten im Lebensmitteleinzelhandel, von denen aufgrund der langen Öffnungszeiten eine sehr hohe Flexibilität gefordert wird, eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf kaum noch möglich ist und dass die Arbeitnehmer zunehmend überlastet sind mit den langen Öffnungszeiten. Von daher ist der Vorstoß durchaus in unserem Sinne.
Bei Tegut selbst gibt es derzeit noch keine konkreten Pläne, die Öffnungszeiten zu kürzen, sagt Chef Thomas Gutballett. Es werde aber geprüft.
Nur noch bis 20 Uhr einkaufen. Der Chef des Lebensmittelhändlers Tegut schlägt kürzere Öffnungszeiten für Supermärkte vor, damit Energie eingespart werden kann. Was Hessens Wirtschaftsminister und die hessischen Verbraucher davon halten, das hat Daniel Kätner nachgefragt. Böse Zungen nennen ihn Patex-Peter oder den ewigen Peter. Tja, und offenbar macht er seinen spöttischen Spitznamen auch alle Ehre. Die Rede ist von Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann. Er will seinen Posten nicht räumen. Im Sommer hatte er noch versichert, er werde im Januar sein Amt niederlegen. Doch jetzt gibt es eine Rolle rückwärts. Der SPD-Politiker hat angekündigt, bis 2024 Oberbürgermeister von Frankfurt zu bleiben, sofern ihn die Bürger nicht abwählen. Vor dieser Sendung haben wir HR-Inforeporter Frank Angermund gefragt, wie kommt denn jetzt plötzlich diese Kehrtwende von Feldmann?
Peter Feldmann hatte im Sommer auf seiner Transparenzseite, die gehört zum Internetauftritt der Stadt Frankfurt, geschrieben, dass er im Januar 2023 ein geordnetes Haus übergeben werde. Und dies hat er damit begründet, dass er der Stadt ein quälendes und teures Abwahlverfahren ersparen wolle. Doch die Stadtverordneten haben ihn ja dann im Juli abgewählt und für den notwendigen Bürgerentscheid hat Peter Feldmann nun einen Fairnesspakt auf der gleichen Internetseite veröffentlicht. Er will so eine Schmutzkampagne gegen sich verhindern. Und am Ende dieses Fairnesspaktes steht, sollten die Bürger für einen Verbleib des Oberbürgermeisters im Amt stimmen, dann werde er bis zum Ende seiner Amtszeit Oberbürgermeister bleiben, also bis 2024. Für Feldmann ist seine Aussage vom Sommer wohl hinfällig, da aus seiner Sicht sein Angebot im Januar zu gehen das Abwahlverfahren ja schlussendlich nicht verhindert hat.
Und wie reagieren die Parteien im Römer darauf?
Ja, die hatten schon vor dieser Ankündigung des Oberbürgermeisters Stellung zum Thema bezogen. Bei der Vorstellung der Kampagne gegen Feldmann ist klar geworden, dass alle beteiligten Parteien davon ausgehen, dass im Falle eines Scheiterns des Bürgerentscheids Feldmann bis 2024 im Amt bleiben wird. Wenn wir aber zurückblicken, dann ist das ganze Jahr so abgelaufen, dass Feldmann mit den Parteien verhandelt hat, und zwar im Mai. Und es gab keine Einigung. Die Koalition wollte, dass Feldmann sofort seinen Stuhl räumt. Dann hat der Oberbürgermeister auf einer Pressekonferenz gesagt, er werde sich im Januar entweder abwählen lassen oder vorzeitig in den Ruhestand versetzen lassen. Und das mit dem vorzeitigen Ruhestand hat er 3 Tage später wieder zurückgenommen. Und daraufhin ist dieses Abwahlverfahren in der Stadtverordnetenversammlung in Gang gebracht worden. Und SPD-Chef Mike Josef spricht in diesem Zusammenhang von Wortbruch.
Peter Feldmann ist ja wegen Korruptionsverdachts angeklagt und muss sich bald vor Gericht verantworten. Aber nicht nur das belastet ihn. Viele sind auch der Auffassung, dass er sich gerade nach dem Europacup-Sieg von Eintracht Frankfurt ziemlich daneben benommen hätte. Und der Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt, Axel Hellmann, hat jetzt Feldmann vorgeworfen, er habe damals Teil des Europasieger-Autokorsos sein wollen und diesen somit fast verhindert. Stimmt das wirklich?
Also laut Axel Hellmann wollte Peter Feldmann Teil dieses Autokorsos sein und da er nicht eingeladen war, wollte Feldmann demnach den Korso verhindern. Nach meinen Informationen wollte Peter Feldmann tatsächlich Teil des Korsos sein. Und der Korso wäre auch tatsächlich fast ausgefallen, aber eher, weil die Eintracht ihn nicht anmelden wollte.
Was sagt denn eigentlich Feldmann selbst dazu?
Ja, es gibt ein schriftliches Statement. Der Vorwurf von Axel Hellmann entbehre jeder Grundlage, steht dort. Und dann kommt eine Begründung. Der OB, also der Oberbürgermeister, sei in die Planungen zum Autokorso nicht eingebunden gewesen. Und er schreibt, dass es von Seiten der Ordnungsbehörden Bedenken wegen der Sicherheit gegeben habe. Aber Axel Hellmann habe eine Absicherung und eine Anmeldung abgelehnt. Dies sei auch dokumentiert, schreibt Feldmann. Es habe dann aber doch Gespräche gegeben. Der Korso konnte stattfinden. Das haben wir ja alle im Fernsehen bei uns im HR gesehen. Nach meinen Informationen hat Sportdezernent Mike Josef schließlich dafür gesorgt, dass der Autokorso stattfindet. Und ich habe noch ein Schreiben vom Ordnungsamt vorliegen aus dem August, Anfang August. Und da schreibt das Ordnungsamt uns, das Ordnungsamt konnte keine Genehmigung für den Autokorso erteilen, da kein entsprechender Antrag eingegangen ist.
Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann sorgt weiter für Schlagzeilen. Der SPD-Politiker will jetzt doch bis 2024 im Amt bleiben, sollten ihn die Frankfurter nicht vorzeitig abwählen. Infos dazu hatte Frank Angermund. Und wir bleiben thematisch in Frankfurt. Dort findet ja bald wieder die Buchmesse statt. Und trotz Corona-Pandemie soll es in diesem Jahr endlich wieder eine möglichst unbelastete Veranstaltung werden. Doch ein Streitpunkt aus dem letzten Jahr ist auch jetzt wieder ein Thema, nämlich Verlage aus dem rechtsextremen Spektrum. Die schwarze Autorin Jasmina Kuhnke hatte aus diesem Grund im letzten Jahr die Frankfurter Buchmesse boykottiert und sie will es auch dieses Mal tun. Ja, und die Buchmesse will jetzt zum ersten Mal mit einem sogenannten Awareness-Team gegen Diskriminierung und gegen Ausgrenzung auf der Messe vorgehen. Was das genau bedeutet, berichtet Christoph Schäffer.
Die Pressemitteilung der Frankfurter Buchmesse war nur wenige Zeilen lang. Neu auf der Buchmesse sei in diesem Jahr ein Awareness-Team. Ansprechbar für, Zitat, BesucherInnen, die sich während ihres Messebesuchs aufgrund einer ihnen zugeschriebenen Gruppenzugehörigkeit und oder Eigenschaft beleidigt, ausgegrenzt, bedroht oder gedemütigt fühlen. Nachfrage bei Katrin Grün, der Sprecherin der Buchmesse. Wie soll das funktionieren?
Es wird einen Stand geben in der Halle 4.0 im Foyer. Und das ist sozusagen die Anlaufstelle für persönliche Gespräche. Darüber hinaus gibt es auch eine Telefon-Hotline und auch eine E-Mail-Hotline.
Die gerade mal 4 Personen des Awareness-Teams kommen vom Bund für Antidiskriminierungs- und Bildungsarbeit e.V., der mit der Buchmesse zusammenarbeitet und nach eigenen Angaben über eine lange Erfahrung mit solchen Einsätzen verfügt. Die Frankfurter Grünen-Politikerin Miriam Mahn kann über diese Neuerung nur lachen.
Also bei jeder kleinen Studentenparty gibt es Awareness-Teams und die Buchmesse tut jetzt so, als hätte sie jetzt die Erleuchtung gehabt.
Miriam Mahn ist Stadtverordnete in Frankfurt und Vorsitzende des Kulturausschusses. Sie hatte im vergangenen Jahr eine Rede des Oberbürgermeisters in der Paulskirche zur Verleihung des Friedenspreises unterbrochen, um ihren Protest gegen die Präsenz rechtsextremer Verlage auf der Buchmesse zu artikulieren.
Das Paradox ist, dass wir hier in der Paulskirche, der Wiege der Demokratie, einer schwarzen Frau den Friedenspreis verleihen, aber schwarze Frauen auf genau dieser Buchmesse nicht willkommen waren. Und ich sage ganz klar, nicht willkommen waren, weil nicht dafür gesorgt wurde, dass sie sich sicher fühlen.
Als schwarze Frau solidarisierte sich Mahn mit der schwarzen Autorin Jasmina Kuhnke, die damals zum Boykott der Buchmesse aufgerufen hatte. Wenn jetzt, ein Jahr später, als Reaktion auf diese Kritik nicht mehr geschehe als die Einführung eines Awareness-Teams, so Miriam Mahn, dann sei sie unglaublich enttäuscht. Sie hätte sich ein klares Vorgehen der Frankfurter Buchmesse gegen rechte Verlage gewünscht.
Meine Forderung an die Buchmesse ist, alle rechtlichen Mittel auszuschöpfen, um rechtsradikale Verlage von der Buchmesse auszuschließen. Das ist ganz klar meine Forderung.
Das aber werde noch nicht einmal versucht, kritisiert Mahn. So seien neurechte Verlage mit rassistischen Inhalten auch in diesem Jahr wieder auf der Messe vertreten. Buchmessensprecherin Katrin Grün begründet das so.
Alle Aussteller, gegen die strafrechtlich nichts vorliegt, haben auch die Möglichkeit, auf der Frankfurter Buchmesse auszustellen. Das ist eine Sache, also nicht alles, was als illegitim empfunden wird, ist auch illegal. Ja? Und wir haben da sehr klare rechtliche Vorgaben, wer auf der Messe ausstellen darf und wer nicht.
Im Vorfeld der Frankfurter Buchmesse sorgen Verlage aus dem rechtsextremen Spektrum für Diskussionen. Und die Veranstalter wollen deshalb erstmals Mitarbeiter einsetzen, die ausschließlich gegen Diskriminierung und Ausgrenzung auf der Messe vorgehen. Infos dazu hatte Christoph Schäffer. Nicht nur für die Buchmesse ist die Stadt Frankfurt berühmt. Ein richtiges Wahrzeichen ist mittlerweile das Euro-Symbol am Willy-Brandt-Platz. Eine leuchtende Skulptur, vor der sich gern mal Besucher fotografieren lassen. Zuletzt war aber unklar, ob das Euro-Symbol überhaupt weiter bestehen kann, denn die Sponsoren des Wahrzeichens waren in der Corona-Krise abgesprungen. Seit einigen Tagen steht nun aber fest, es gibt einen neuen Sponsor und das Euro-Symbol in Frankfurt ist gerettet. Doch wer der neue Geldgeber ist, das ist erst jetzt gelüftet worden. Mehr dazu von Nina Michalk.
Seit 21 Jahren steht der riesige blaue Euro mit den gelben tanzenden Sternen jetzt schon am Willy-Brandt-Platz vor dem Frankfurter Theater. Aber heute feiert das Zeichen noch einmal Geburtstag bei seiner zweiten Enthüllung. Monatelang war der gemeinnützige Verein, das Frankfurter Kulturkomitee, auf der Suche nach einem neuen Sponsor. Jetzt hat er ihn in dem Fintech-Unternehmen mit dem Namen Jais Development GmbH gefunden. Geschäftsführer Jörg Hansen.
Wir haben es aus dem Radio gehört, dass das Zeichen gefährdet ist. Und für uns war das, ehrlich gesagt, auch ohne, dass wir lange überlegen mussten, war das eine Selbstverständlichkeit.
5 Jahre lang wird das junge Finanzstartup insgesamt 1 Million Euro für den Unterhalt spenden. Damit werden Strom, Wartung, TÜV und Schäden durch Vandalismus bezahlt. Ganz uneigennützig ist das natürlich nicht, sagt Hansen ehrlich.
Allein der Marketing-Effekt, also wenn wir sehen, wie viele Leute hier täglich kommen, Bilder machen, also wenn man das auf Google anschaut, wie viele Bilder es von dem Zeichen gibt und wer hier hinkommt jeden Tag, wenn man sich hier hinstellt, das sind hunderte Menschen, die das fotografieren. Unser Logo wird dort sein, also besseres Marketing bekommt man nie wieder.
Manfred Pohl ist sichtlich erleichtert. Er hatte die Euroskulptur von Städelkünstler Ottmar Hörl zur Einführung der neuen Währung aufstellen lassen und mit dem Verein Frankfurter Kulturkomitee für dessen Erhaltung gesorgt. Bis ihm in der Corona-Zeit viele Sponsoren abgesprungen sind.
Ich habe die letzten 2,5 Jahre immer wieder, wenn ein Stern kaputtgeschmissen wurde oder Aktivisten hochgeklettert sind und Plastik kaputtgetreten haben, dann habe ich immer die gleichen Firmen angerufen. Am Schluss haben die gar nicht mehr abgehoben, wenn sie gesehen haben, dass ich am Telefon bin. Und deswegen bin ich erleichtert und froh, dass wir jetzt mal 5 Jahre ordentlich planen können.
Das Euro-Symbol auf dem Willy-Brandt-Platz in Frankfurt ist gerettet. Ein junges Finanzstartup spendet 1 Million Euro, um das Frankfurter Wahrzeichen zu erhalten. Nina Michalk hat uns darüber informiert. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Anna Magel. Die Sendung finden Sie wie immer auch in der ARD-Audiothek.